Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Kann jemand, der in Hamburg geboren und aufgewachsen ist und hier gelebt hat, bis er fast 21 Jahre alt wurde, ein Bremer Urgestein und eine Werder-Legende werden? Ja, man kann. Und den lebenden Beweis dafür, den haben wir heute sogar zu Gast im Millern Talk. Damit herzlich willkommen, liebe Fans, Sympathisanten, Beobachter und Kritiker des FC St. Pauli, zur neuesten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts rund um den FC St. Pauli. Als Verstärkung an meiner Seite begrüße ich heute meinen sportlich vielseitigen und ebenso vielseitig interessierten Kollegen Maximilian Bronner, bei dem ich aber auch gleich mal um eine Entschuldigung bitten muss. Moin Max.
Moin Carsten. Wofür musst du dich denn entschuldigen?
Naja, ganz einfach dafür, dass unser heutiger Gast und ich nun einmal der gleichen Generation angehören und wir uns vor mehr als 40 Jahren zum ersten Mal begegnet sind und somit sicherlich auch, aber keineswegs nur, über alte Zeiten sprechen werden. Auch die eingangs gestellte Frage kann man natürlich nur mit einem Blick in die Vergangenheit beantworten.
Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Vergangenheit, vielleicht aber erstmal aufs vergangene Wochenende, die noch nicht ganz zurückliegende Vergangenheit. St. Pauli 1-2 in Leverkusen verloren, beim deutschen Meister ist das keine Schande, würde ich sagen. Trotzdem hatte man im Nachhinein den Eindruck, als würden sich Spieler und Trainer ja doch ein bisschen drüber ärgern, dass man ja mal wieder mit einem Großen mitgehalten hat. Punkte gab es trotzdem keine. Glaubst du trotzdem, dass man aus so einer Situation oder so einem Spiel weiteres Selbstvertrauen ziehen kann?
Ja, ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen skeptisch. Positiv ist natürlich, dass St. Pauli jetzt gegen Bayern München und in Leverkusen und in Dortmund nicht unter die Räder gekommen ist. Da gibt es ja in der Bundesliga andere Beispiele. Und nur mit einem Torunterschied verloren hat. Aber am Ende sind es eben doch 0 Punkte aus diesen 3 Spielen. Und es hat immer jeweils so die individuelle Klasse der jeweiligen Topspieler des Gegners für die Entscheidung gesorgt. Also ich denke an Musiala, dieses Traumtor, Gerassi von Dortmund und jetzt eben Florian Wirtz mit einem genialen Move. Das kann natürlich auch frustrieren, wenn man merkt, dass man da eigentlich keine Mittel hat.
Ja, immerhin ist St. Pauli auf einem Nicht-Abstiegsplatz geblieben, da auch die 3 Konkurrenten hinten dran stehend verloren haben und maßgeblich daran beteiligt war ja auch Werder Bremen, die beim VfL Bochum gewonnen haben. Bochum, ja, hängt weiter ganz tief unten drin, da geht gefühlt schon bald das Licht aus. Und unser Gast, der ist auch mit Werder Bremen verbandelt heute, zugeschaltet haben wir von der Weser einen zweimaligen Europacup-Sieger, einen zweimaligen deutschen Meister und einen zweimaligen DFB-Pokalsieger und Nationalspieler Thomas Wolter. Moin nach Bremen.
Guten Morgen, ihr zwei, hallo. Na Max, ich muss gleich mal einhaken, ich bin nur einmal Europapokalsieger geworden. Ich wäre gerne zweimal Europapokalsieger geworden, da habe ich leider nicht hingekriegt.
Bei den ganzen Titeln kann man ja mal durcheinander kommen, oder?
Ja. Wenn man die ganzen Titel noch dazu rechnet, Thomas, dann ist der Podcast schon fast beendet. Moin Thomas, auch von mir.
Okay, alles klar.
Herzliche Gratulation an dich für dein gerade begangenes Dienstjubiläum. Seit 40 Jahren bist du nun bei den Grün-Weißen angestellt. Das ist im heutigen Profifußball, wo es manchmal von Jahr zu Jahr zum anderen Verein geht, wirklich alles andere als normal. Musst du dich eigentlich selber manchmal zwicken, dass du jetzt schon so lange da bist?
Ja, tatsächlich. Gerade als es dann im Sommer tatsächlich so weit war, dass ich 40 Jahre Werder war und viele Leute auf mich zukamen und ich mit einmal irgendwelche Glückwünsche kriegte. Ich war zu der Zeit im Urlaub und habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ich tatsächlich 40 Jahre Werder Bremen bin, aber da war es dann eben so. Ja, muss ich natürlich, Carsten. Wir beide kennen uns ja eben schon seit der Zeit, als ich noch bei EBC war damals und nicht bei Werder Bremen. Und damals war eine Phase für mich als 20-Jähriger, was willst du eigentlich, was machst du eigentlich? Ne? Werder Bremen wollte mich gerne haben, der HSV kam, Schalke 04. Und ich stand als 20-Jähriger davor, was machst du jetzt eigentlich? Hörst du auf dein Bauchgefühl, das sagt der Werder Bremen und sagst deinem Idol Günter Netzer ab? Oder sagst du, nee, ich bin durch und durch Hamburger und bleibst vom HSV? Und ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Ich bin durch und durch Hamburger geblieben, aber auch Bremer geworden und jetzt 40 Jahre da und ja, bin hier in dieser Funktion sehr, sehr glücklich und fühle mich da sehr wohl.
Ja, sehr schön. Der lebende Beweis dafür, dass man sowohl Hamburger als auch Bremer sein kann.
Absolut.
Behaupten ja manche, dass das nicht so gut geht. Ja, also mit 20 Jahren erst von einem, ja, schon kann man sagen, Amateurverein zu einem Profiklub zu wechseln, ist heute ja total ungewöhnlich. War das damals einfach so die Zeit oder warst du auch damals schon eine Ausnahme?
Nein, es gab tatsächlich zu der Zeit immer mal Spieler, die aus dem Amateurbereich hochgekommen sind in die Bundesliga oder die zweite Liga. Vor allem deswegen, weil es damals keine Leistungszentren gab. Die Leistungszentren, die gibt es ja erst seit dem Jahr 2000, seit der verkorksten EM damals in Belgien, Holland. Und da kann man eben über andere Wege mal dazu, Profi zu werden. Bei mir war das durchaus interessant, wie das insgesamt gelaufen ist. Werder Bremen hatte mich ja vorher nicht gesichtet. Dann sind damals nur, und jetzt komme ich auf eine Konkurrenzzeitung von euch, auf die Hamburger Morgenpost, damals aufmerksam gemacht worden von Michael Schickel, damals Sportchef der Hamburger Morgenpost, der mit Otto Rehhagen gut befreundet war, darüber hinaus Mitglied bei Werder Bremen war, und der gesagt, du, wir haben hier in Hamburg einen jungen Mann, der ist nicht so schlecht, guck dir den mal an. Ne? Und so bin ich dann damals eben über ein Probetraining bei Werder gelandet und bin letztendlich auch genommen worden. Also das ist natürlich heutzutage kaum noch möglich, kaum noch denkbar. Es gibt immer noch mal den einen oder anderen Rausreißer, wissen wir auch, der ein bisschen später Profi wird. Nehmen wir mal Dennis Undaff zum Beispiel. Aber es ist wirklich immer schwieriger, wenn man nicht tatsächlich ab, ja, 16, 17 irgendwie schon mal in der Sichtung ist.
Ja, du hast ja damals eine Woche dann zur Probe trainiert bei Werder, das erinnere ich auch noch. Am Ende der Woche war ich dann in Bremen beim Heimspiel und habe mich getraut, Otto Rehhagel zu fragen. Ich war damals auch noch ein junger Kollege, und der fauchte mich dann gleich an, dass noch gar nichts entschieden sei. So, das war natürlich ich hätte da auch gar nicht nachgefragt. Ich wollte nur wissen, wie du dich so gemacht hast. Aber gut, so war halt Otto Rehhagel und Medien. Das war nicht immer so einfach in der Zeit. Bist du eigentlich damals auch schon von Otto Rehhagels Ehefrau Beate unter die Lupe genommen worden? Man erzählt sich ja, dass am Ende immer sie entschieden hat, ob potenzielle Neuzugänge auch charakterlich geeignet sind.
Also natürlich bin ich von Beate begutachtet worden. Es war tatsächlich so, dass Otto mich damals, als ich dann nach Bremen gefahren bin mit dem Zug, am Bahnhof abgeholt hat. Also man mag es kaum glauben, Otto Rehhagel stand am Gleis und hat mich abgeholt. Ne? Und dann ging es aber auch nicht direkt zu Werder und nicht zum Trainingsplatz oder sonst irgendwas. Und ja, das ging erstmal zu Karstadt damals, ne? Hier in der Sögestraße. Und da war die Beate schon, da haben wir dann erstmal zusammen gefrühstückt, wir drei. Und dann habe ich Beate eben gleich in der ersten Stunde gleich kennengelernt und sie mich. Ja, und dann habe ich schon mal die erste Hürde, habe ich dann damals schon mal geschafft. Das siehst du auch daran, dass wir heute noch immer sehr, sehr gut befreundet sind und auch mal noch ganz viel telefonieren, wenn es irgendwie geht.
Sehr herrlich.
Ja, wirklich herrliche Geschichte. Wenn man sich das heute vorstellt, ja, man kann sich es eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass es heute noch genauso abläuft. Gefühlt werden Talente ja schon, du hast es eben auch schon angedeutet, ja, mit 10, 12, 13, 14 von den großen Clubs gescoutet und auch dann in die Nachwuchsleistungszentren geholt. Du warst ja jetzt viele, viele Jahre im Nachwuchs bei Werder Bremen tätig, bist es immer noch. Wie hast du diesen Wandel miterlebt? Ist es gut, dass sich das so ja professionalisiert hat, oder wünschst du dir manchmal doch die guten alten Zeiten zurück?
Von allem etwas, sage ich dir ganz ehrlich, Max. Na, das ist natürlich waren die Zeiten früher. Wir haben viel zu wenig trainiert in jungen Jahren. Uns wurde zu wenig mit auf den Weg gegeben. Das ist heute sicherlich was anderes. Darüber hinaus kommt aber dazu, dass eben sich heute so viel verändert hat drumherum um die Spieler, um die Jungs, auch wenn die ein bisschen auffällig werden in jungen Jahren. Sie verlieren oftmals ihre Unbekümmertheit und das, was du als Fußballer brauchst, die Intuition. Und das ist wiederum das, was mich oftmals stört. Das Umfeld ist sehr nervös, sehr unruhig, sobald einer mal ein bisschen gerade auslaufen kann. Es fehlt der Straßenfußball, ganz klar. Ja, das muss man auch ganz klar. Die Zeit hat sich da ja auch total geändert, das wisst ihr ja auch. Und das weißt vor allem du auch, du bist wahrscheinlich in einer ganz anderen Zeit groß geworden. Ich bin auf der Straße groß geworden. Wir haben von morgens bis abends Fußball gespielt und das war dann mein Training. Deswegen, ich bin da hin und her gerissen, sage ich ganz ehrlich. Auf der einen Seite ist es gut, dass es professionalisiert wurde alles, dass wir da als Vereine auch gut mit den Jungs arbeiten, aber ganz oft, wenn wir auch so diskutieren, gerade über unsere Jungs, die jünger sind als 15, haben wir gerade gestern, habe ich an so einer Sitzung teilgenommen bei uns, wo wir über alles mit ihnen gesprochen haben, wo ich das erste Mal auch gehört habe, dass Kinder mit 13, 14 irgendwie so über den Platz getrottet sind und man gar keine Begeisterung gesehen hat, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, das kenne ich gar nicht. Also mit 13, 14, da habe ich von morgens bis abends Fußball gespielt und da konnte es gar nicht genug werden. Es war mir viel zu früh dunkel. Ich musste immer nach Hause, wenn es dunkel wurde, meine Mutter schon gerufen von Weitem. Das sind so Dinge, die mich heute ja umtreiben, wo ich wirklich versuche auch immer meinen Kollegen mit auf den Weg zu geben, weniger ist manchmal mehr, wo wir ein bisschen entspannter sein müssen, wo wir vielleicht im Training selbst dann diesen Straßenfußball einbauen sollen oder sonst irgendwelche Dinge. Aber es ist schon verrückt, was sich da mittlerweile tut. Und es ist auch oftmals nicht gesund, das muss auch ganz klar sein.
Du warst ja damals nicht der einzige Hamburger, den Werder geholt hat. Zum Beispiel auch Norbert Meyer und Frank Neubert sind vorher diesen Weg gegangen. Warum kam jetzt für dich der HSV, das ist schon angedeutet, da gab es auch ein Angebot, und auch der FC St. Pauli nicht in Frage?
St. Pauli kam tatsächlich deswegen in Frage nachher, weil ich eben dieses Angebot von Werder Bremen hatte. St. Pauli war immer so mein Favorite Club in Hamburg. Mein Bruder hat ja selbst bei St. Pauli gespielt. Ich war eben oft am Millerntor auch und viele Spiele auch gesehen. Und St. Pauli ist immer so mein Herzensverein gewesen in Hamburg. Auch später übrigens noch, als ich Trainer war. Ne? Es war so ein, zwei Mal gab es Kontakte. Das wäre nochmal ein Verein gewesen, für den ich gesagt hätte, okay, komm, ich gebe das hier bei Werder auf und gehe zu St. Pauli. Das hat sich dann aber nachher zerschlagen. Es war einfach so, dass ich im Leben, in meinem Leben ganz viel aus dem Bauch heraus entschieden habe. Eigentlich alles. Ja, und mein Bauchgefühl sagte mir damals, mach das bei Werder. Die waren als erstes da. Die wollten dich unbedingt haben. Die haben sich dermaßen um dich gekümmert, ne, dass der Trainer mich vom Bahnhof abgeholt hat, Beate kennengelernt. Die Jungs beim Training, die haben mich hin und her gefahren. Norbert Meyer war natürlich als Ex-Hamburger, der natürlich explizit um mich gekümmert hat, aber auch so ein Rigobert Gruber, der damals schon verletzt war. Der gesagt, komm, ich fahre dich mal eben in die Stadt oder ich fahre dich zum Hotel oder sonst irgendwie. Also es war von Anfang an so, dass ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe da. Und ich bin jemand, der, um Höchstleistung bringen zu können, sich wirklich wohlfühlen muss. Wäre vielleicht beim HSV bei St. Pauli auch der Fall gewesen, das weiß ich nicht. Ich wäre dann zu Hause geblieben, hätte mich auch weiterhin wohlgefühlt wahrscheinlich. Aber es war einfach dieses Bauchgefühl. Und wie gesagt, es tat mir auch ganz schön weh, an dem einen Tag mittags früher Feierabend machen zu müssen bei der Allianz. Ich war noch tatsächlich Versicherungskaufmann zu der Zeit, hatte dann zivilen Beruf gelernt. Dann auf die HSV-Geschäftsstelle gegangen mit dem damaligen Trainer Thomas Bornhöft. Ne, wir beide. Und dann habe ich vor Gönne Letzer gesessen und habe dem abgesagt. Ne? Meinem Idol, ne? Aus meiner Jugendzeit, für den ich alles, über den ich alles wusste, über den ich alles gelesen hatte und. Und dann da rauszugehen mit diesen Magenschmerzen, ins Taxi zu steigen, im Bus, weiß ich gar nicht mehr genau, in Saeb zu Clubheim, und da wartete schon Willy Lemke auf mich, damit ich meinen Vertrag unterschreiben konnte. Und
Naja.
ja, das war so eine Geschichte, das war echt Wahnsinn. Ja, im Nachhinein muss ich ja sagen, habe ich alles richtig gemacht, aber es hätte natürlich auch schief gehen können.
Genau, Idol Günter Netzer sagst du. Zehner warst du ja in deiner Jugend auch. Ne? Du hast ja eigentlich zumindest in der HEWC-Zeit Mittelfeldregisseur, ne? Und bist
Ja,
dann zu Werder
ich war
gewechselt.
ja,
Ne?
genau, ich habe ja auch sehr weit vorne gespielt. Auch als ich zu Werder kam, war ich ja eigentlich ein Offensivspieler. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben, ne? Weil dann, ich hatte natürlich, jetzt sag ich mal, meine Stärken waren natürlich, konnte unglaublich schnell laufen. Man mag es gar nicht mehr glauben heutzutage. Ne? Ich hatte eine unheimlich gute Ausdauer, ich hatte eine sehr gute Flanke, sage ich einfach mal. Und ich hatte ein gutes praktisches Verhalten, Antizipation, was man als Verteidiger braucht. Und Ulrich hat gesagt, den probiere ich da auf der Seite einfach mal aus. Ja, und da bin ich letztendlich gelandet. Aber auch das ist nicht die ganze Wahrheit, weil das erzähle ich auch immer ganz vielen Spielern heutzutage auch. Jungs, denkt nicht, ihr seid auf einer Position so gut, dass ihr Bundesligaspieler werdet, sondern ihr müsst einfach für die Bundesliga später auf mehreren Positionen bereit sein. Ich habe im Nachhinein nochmal überlegt und nachgerechnet. Ich habe in der Zeit, als ich bei Werder Bundesligaspieler war, auf sechs verschiedenen Positionen gespielt. Und das versuche ich immer auch, mir allen jungen Leuten auf den Weg zu geben. Ne? Wenn der Trainer euch da mal hinstellt, nehmt das an, macht das. Ne? Ihr wollt euren Weg gehen. Da muss man mal auch unbequeme Dinge machen. Und ich war nicht begeistert, dass ich erstmal einmal Verteidiger war, aber nachher habe ich mich daran gewöhnt und ich habe mir richtig Spaß daran gefunden.
Ja, interessant. Gibt es ja heutzutage mehrere oder sehr viele Beispiele, würde ich sogar sagen, von ehemaligen Stürmern, die heute Top-Verteidiger sind und auch andersrum. Ja, schon interessant. Die Kräfteverhältnisse damals zu deiner Wechselzeit vom HEBC zu Werder Bremen in Hamburg waren ja noch ganz andere. Also da hört man allein am Namen Günter Netzer, dass der HSV da sportlich schon noch der deutlich stärkere Verein war. Trotzdem hat dich St. Pauli immer mehr gereizt und inwiefern hast du denn diese Verschiebung auch der Kräfteverhältnisse, dass St. Pauli jetzt in dieser Saison auf einmal eine Liga über dem HSV spielt, wahrgenommen?
Ja, verrückt, da muss man wirklich sagen. Das hätte man ja auch nie geglaubt. Und es haben sich eben, die Zeiten haben sich eben tatsächlich geändert. Man sieht das an der Bundesliga insgesamt, wie viele Vereine da spielen, die jetzt dazugehören, wie Wolfsburg, wie Hoffenheim, die sich jetzt schon über Jahre etabliert haben, Heidenheim jetzt neuerdings auch. Und man sieht eben viele, viele Traditionsclubs, die in der zweiten Liga oder selbst in der Drittliga versandelt sind. Und das ist echt Wahnsinn. Und das ist ja auch das Irre, dass wir Fußballtraditionalisten ja oftmals lieber die zweite Liga gucken als die erste Liga. Ne? Muss man ja auch sagen. Aber ich natürlich aus alter Verbundenheit zu Werder und vor allem, weil ich froh bin, dass wir erste Liga spielen, gucke natürlich viel, viel erste Liga. Aber wenn ich so die Möglichkeit habe, so jetzt mal letzte Woche das Pokalspiel, weil der Pokal war ja das beste Beispiel dafür. Am Mittwoch, da spielten um 18 Uhr Köln gegen Hertha und es spielte Wolfsburg gegen Hoffenheim. Und was habe ich geguckt, Max? Ich habe mir geguckt, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ich habe natürlich Köln gegen Hertha geguckt, wo das die beiden Zweitligisten waren. Das war einfach Weltklasse. Die Stimmung, alles, was dazu kam. Und das hat sich einfach verändert, alles. Ne? Und St. Pauli ist jetzt im Moment die Nummer 1 in Hamburg. Das ist einfach so. Das tut den HSV-Fans sicherlich weh. Aber der HSV wird auch wieder kommen. Und ich hoffe auch, dass der HSV in die erste Liga kommt, weil ich möchte, das habe ich letztes Jahr war schon mein Traum, dass wir wirklich diese Derbys, HSV, St. Pauli, Werder Bremen, in der ersten Liga haben. Es gibt für mich als Fußballtraditionalist nichts Schöneres, wenn wir diese Duelle haben. Ich liebe alle drei Vereine und mag alle drei Vereine wirklich, auch wenn man immer sagt, das geht gar nicht. Das ist einfach so bei mir und da stehe ich auch zu.
Ja. Zuletzt gab es die Duelle ja auch in der zweiten Liga. Werder war ja auch mal kurzfristig in der zweiten Liga. Wie wichtig war das aus deiner Sicht, dass man den sofortigen Wiederaufstieg schafft? Vielen Traditionsvereinen und nicht nur dem HSV ist das ja gerade nicht gelungen und die haben jetzt ihre Probleme auch, ne? Denken wir an Schalke, an Hertha oder so, ne?
Super wichtig, Carsten, weil das Problem ist einfach, Geld verdienst du nur in der ersten Liga. Ja, und unserem Verein ging es damals sehr, sehr schlecht zu der Zeit. Wir sind damals in der Corona-Phase abgestiegen. Das heißt, es kam Corona, es kam der Abstieg. Klaus Hübel ist letztens ja nochmal sehr dramatisch auf der Jahreshauptversammlung gesagt, wir lagen auf der Intensivstation und da ist sicherlich was Wahres dran. Und es war super wichtig, wieder hochzukommen, weil du brauchst auch mindestens 3 Jahre, um dich wirklich wieder zu stabilisieren, wenn du aus der zweiten Liga kommst. Und wir sind jetzt im dritten Jahr und stabilisieren uns, glaube ich, sehr Stück für Stück auch. Ne? Ich bin da sehr froh, dass wir die 19 Punkte schon mal haben. Das ist schon mal für mich die halbe Miete. Und vor allem finanziell hat der Verein sich jetzt wieder erholt. Es kamen sicherlich ein paar Sachen dazu. Die Investorengruppe, die dazu kam. Man hat mit Niklas Füllkrug gutes Geld verdient, so viele andere Dinge. Aber wir sind einfach jetzt wieder ein stabiler Club, der in der Bundesliga jetzt auch wieder eben ein bisschen höher gucken kann. Trotz allem, sage ich dir auch ganz ehrlich, gucke ich jedes Wochenende, was passiert nach unten. Wenn wir unsere Punkte holen, gucke ich trotzdem, was machen die unten, damit wir möglichst lange da den Abstand haben. Weil bevor wir 36 Punkte, 37 Punkte haben, bin ich nie ruhig und das hat sich einfach auch verändert. Und da, ja, es ist dann eben so. Ne? Aber es war eben super wichtig, dieses erste Jahr so zu überstehen. Wir sehen es jetzt an Schalke gerade aktuell, wie brutal es für sie ist. Man sieht an Hertha, wie die jetzt so gerade am Kämpfen sind. Ne? Es sind so viele Traditionsvereine, die wirklich da ran wollen. Und du siehst eben, dass da Vereine auch in der zweiten Liga nachkommen, wie Elversberg oder Paderborn letztendlich, die auch natürlich Fußball spielen können und auch stark genug sind, aufzusteigen.
Du sagst eben, Geld verdient man nur in der ersten Liga. Umso wichtiger ist es ja, dass man auch ein starkes Nachwuchsleistungszentrum hat, falls es dann mal eben in die zweite Liga geht. Der HSV hat sicherlich eins noch früher hatte, Werder aber als ja, einer der ersten Clubs in Hamburg auch ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum, eigenes Internat, war so gewissermaßen Vorreiter. Du hast lange dort als Trainer gearbeitet, jetzt bist du sportlicher Leiter. Wie hat sich das Werder-Internat in deiner Zeit weiterentwickelt?
Ja, das kann man natürlich nicht mehr vergleichen. Wir waren tatsächlich mit die ersten, als ich nach Bremen kam, gab es ja schon dieses Internat. Und da haben damals Spieler gewohnt, wie Dieter Alz, wie Frank Dennewitz, wie Gunnar Sauer. Die werden euch sicherlich auch noch was sagen, die Namen, mit denen ich dann später zusammengespielt habe bei Werder. Das war noch in der Brautstraße, das war noch weit vom Stadion entfernt. Heutzutage haben wir unser Internat zum Beispiel auch im Stadion drin, in der fünften Ebene. Das heißt, unsere Jungs stehen im Stadion auf, die gehen im Stadion schlafen und gucken auf der einen Seite, wenn sie Hausaufgaben erledigen, auf die Trainingsplätze in der Jugend und wenn sie fertig sind, rausgehen, gucken sie ins Stadion, da wo sie hinwollen. Also es hat sich enorm verändert, es ist viel, viel professioneller geworden. Das fängt an mit der Betreuung. Wir haben bei uns mittlerweile allein der Bereich Bildung und Soziales im Bild bei uns, glaube ich, wir haben, glaube ich, mittlerweile 6 oder 7 Leute, die sich nur um die täglichen Bedürfnisse der Jungs kümmern, Richtung psychologischer Hinsicht, aber auch pädagogischer Hinsicht. Die Kooperation mit der Schule Obervieland, die jetzt seit 20 Jahren schon läuft, die wir haben, unsere Eliteschule, wo selbst Jungs Lehrer sind, die ich noch trainiert habe. Ne? Also auch die Verbindung ist sehr eng bei uns in Bremen. Es wird auf Ernährung geachtet, es werden Kochkurse abgehalten. Die Jungs lernen eben, und das ist einfach uns auch wichtig, wir sagen mal, wir bilden dual aus. Natürlich auf der anderen Seite wollen wir sie zu Fußballern machen. Wir wollen ihnen aber auch helfen, indem wir sie zu Persönlichkeiten machen, dass sie einfach mit den alltäglichen Dingen des Lebens auch weiterhin umgehen können. Das ist immer die Gefahr, wenn du nur Fußball spielst, dich nur auf Fußball konzentrierst, das reicht nicht. Ne? Wir versuchen auch immer, dass sie ihren höchstmöglichen Schulabschluss machen. Das heißt, die meisten von unseren Spielern machen tatsächlich immer noch ihr Abitur. Wir möchten keine Schulabbrecher haben. Ne? Wir möchten, dass die Jungs wirklich die Dinge durchziehen, weil nur dann du auch im Leben auch andere Dinge bewerkstelligen kannst, unter anderem auch Fußballprofi zu werden, weil es gehört mehr dazu, nachher Profi zu sein, als nur Fußball spielen zu können, sondern da gehen ganz viele Dinge dazu. Und das Thema Persönlichkeit nimmt bei uns einen sehr, sehr großen Stellenwert ein. Das hat sich enorm verändert. Früher wurden wir Spieler, wir jungen Spieler, wir wurden einfach allein gelassen. Wir mussten uns selbst entwickeln. Wir hatten den Glück, wenn wir Mannschaftskollegen hatten, die uns weitergeholfen haben. Aber es war niemand da, der uns außerhalb des Fußballs betreut hätte oder sonst zu der Zeit. Das gab es einfach nicht. Ne? Und hat uns auch nicht geschadet, also den meisten nicht zumindest. Ne? Es sind viele von uns ja auch im Fußball groß geworden und nicht nur da, sondern einfach überall. Und machen heutzutage auch anderswo gute Jobs. Aber es ist schon sehr, sehr viel besser geworden, als es früher war, letztendlich. Ganz klar.
Warum ist Werder in all den Jahren in der Nachwuchsarbeit auch so erfolgreich gewesen? Hilft es, wenn man das mit Hamburg vergleicht, dass es in Bremen selbst und auch in der näheren Umgebung keinen vergleichbaren Konkurrenzverein gibt, sodass man so ein bisschen Zugriff auf alle Talente hat, die so in Bremen und umzu, wie man so schön sagt, hat?
Ja, also sicherlich, klar, der HSV muss sich mit St. Pauli rumschlagen, ne? Muss man ja wirklich sagen. Genau. Und darüber hinaus gibt es ja noch so zwei, drei Vereine in Hamburg, die ja auch richtig, richtig gute Arbeit machen. Ich denke an ETV, ich denke an Niendorf. Aber auch bei uns bei EBC wird immer noch gute Arbeit gemacht, tatsächlich. Ja. Deswegen, und wir haben in Bremen auch natürlich Vereine um uns herum wie Borgfeld, wie Blumenthal oder sonst, die machen auch sehr gute Arbeit. Wir haben eben keinen Bundesligisten neben uns, das muss man ganz klar sagen. Da haben wir die, und das Gute ist, das muss man wirklich sagen, auch diese Vereine, wir haben mit denen so ein gutes Verhältnis mittlerweile, dass wir im Jahr für Jahrzehnte wirklich aufgebaut haben. Das sind alles, die Leute, die da arbeiten, sind 99% sind auch Werder-Fans. Diese Stadt ist ja einfach auch, das ist ja der Wahnsinn hier in Bremen, das weißt du ja auch. Diese Stadt lebt ja einfach mit Werder Bremen und jeder Verein, das haben wir mittlerweile hingekriegt, wo wir die Jungs zu uns, und denke ich an Erin Dingschi, als wir den vom Borgfeld geholt haben, oder Usman Mané vom Blumenthal. Die Leute, die wollen einfach, dass die Jungs bei uns bei Werder Bremen groß werden, weil sie dann bei uns im Stadion sehen und sie ihre Jungs nicht verlieren. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Und darüber hinaus muss man auch ganz klar sagen, haben wir uns im Laufe der Jahrzehnte auch einen sehr, sehr guten Namen gemacht in ganz Deutschland. Und versuchen immer wieder an einer hohen Durchlässigkeit, die nicht immer stattfindet, muss man auch ganz ehrlich zugeben, es ist ganz klar, du hast nicht immer jedes Jahr Spieler, die durchgehen, aber wir haben, glaube ich, immer noch mal wieder welche, die dann auftauchen. Und wenn du heutzutage erste Liga guckst, zweite Liga guckst oder auch dritte Liga, wie viele Spieler mal irgendwie bei Werder Bremen gespielt haben. Ich habe eben gerade von Dennis Undaff gesprochen, der hat bis zu 14 bei uns gespielt, das weiß, glaube ich, kaum einer.
Ja.
Die tauchen immer wieder auf, also die Ausbildung bei uns ist schon, ich denke mal, am Samstag, wenn Johannes Eggestein da vorne steht gegen uns, wenn ich überlege, wie wir den betreut haben, was wir da gemacht haben, wie wir mit ihm gearbeitet haben, um ihn dann dahin zu kriegen, dass er heutzutage mit ja mittlerweile 24, 25 soweit ist, eben Bundesligaspieler zu sein, das bedarf einer enormen Betreuung und Arbeit und einem sehr, sehr guten Miteinander. Und ich glaube, das bieten wir bei uns in Bremen.
Ja, über Jojo Eggestein sprechen wir nachher auch nochmal. Ich würde gerne noch einmal kurz zum FC St. Pauli kommen. Die haben, ja, das habt ihr sicherlich auch in Bremen mitbekommen, mit der Revolution ein ja, neues Nachwuchskonzept für das eigene NLZ entwickelt. Also wesentliche Bestandteile sind etwa, dass man ja die Mannschaften in ja, ich will nicht sagen Themenbereiche, aber Altersbereiche aufteilt. Da heißt es dann Aufbaubereich, Grundlagenbereich und nicht mehr U15, U19 und so weiter. Dass man nicht mehr mit Beratern verhandelt, sondern eben nur noch mit den Familien der Kinder, dass man nicht mehr großflächig scoutet. Also man hat seine Nachwuchs-Scouting-Abteilung weitestgehend aufgelöst. Wie nimmst du das wahr und könnte das auch oder Teile davon ein Vorbild für Bremen sein?
Also wir gucken das immer, wenn was Neues ist, natürlich immer sehr interessiert. Ganz klar ist, vor einigen Jahren ging es mal einmal los, dass mal die ganzen Vereine meinten, sie bräuchten keine mehr U23 mehr. Das hat sich jetzt schon wieder verändert, das habt ihr sicherlich auch mitgekriegt. Ich glaube einfach, es ist wichtig, dass jeder Verein seine eigene Philosophie hat und die auch lebt. Und St. Pauli hat sich so diesen Weg entschlossen, finde ich super, dass St. Pauli eben einen eigenen Weg hat, weil dieser Verein eben auch wirklich auch für sich ja auch etwas Einmaliges darstellt. Klasse. Wir sind da im Moment noch nicht so weit. Wir sagen, wir arbeiten ganz normal, weil wir bis jetzt gemacht haben. Wir sind also unseren Weg bis jetzt gegangen, den sind wir zum Beispiel erfolgreich gegangen. Für uns glauben wir haben noch eine U16, St. Pauli eben nicht mehr. St. Pauli hat eben, was du eben schon gesagt hast, die machen das eben anders. Wir haben eine U23 behalten all die Jahre, wo wir gesagt haben, wie ist einfach wichtig für unsere Ausbildung, weil die wenigsten Spieler aus der U19 direkt Profis bei uns werden. Und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass diese U23 einfach Gold wert war. Wir haben da ja schmerzlich, vor 2 Jahren sind wir da mal abgestiegen, das war ganz bitter und haben es da extrem gemerkt. Und ich bin trotzdem sehr, sehr interessiert, weil wie St. Pauli das macht, wie sie es hinkriegen, wie sie Spieler bekommen, wie sie mit denen arbeiten. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen es genauso machen oder sonst irgendwie. Wir sind da als Verein Werder Bremen sehr, sehr offen, auch immer nach anderen Dingen zu gucken. Jetzt hatten wir jetzt gerade eine Delegation vor 4 Wochen von uns, die waren in Bilbao, ne, war bei Athletic Bilbao eingeladen, 5 Leute von uns, die sich da ein bisschen was angeguckt haben. Ich selbst war mit einigen Trainern von uns vor einigen Jahren beim SC Freiburg, die sind ja auch sehr erfolgreich in der Jugendarbeit, haben uns da mal ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen ausgetauscht. Beim FC Kopenhagen waren wir mit einigen. Also halten auch da in Deutschland wie in Europa so die Augen und Ohren offen und gucken immer, was ist so interessant für uns, was könnten wir mitnehmen. Und da gibt es immer Teile, auch das, was St. Pauli macht, wo man sagt, ja, das ist interessant, das sollten wir auch mal ausprobieren. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, boah, die machen das so, das ist erfolgreich bei denen, das müssen wir genauso machen. Das geht nicht, das kannst du nicht, das kann kein Verein der Welt, das wäre auch Blödsinn.
Wie intensiv ist der Austausch unter den NLZ-Leitungen? Also das ist ja eben schon angedeutet, dass man sich da eben auch mal austauscht und mal Besuche macht. Gerade jetzt hier auch im Norden ist da ein intensiver Austausch oder ist die Konkurrenzsituation so groß, dass man dann doch lieber sein eigenes Ding macht?
Also der Austausch ist da, der ist aber nicht so intensiv, Carsten, muss man ganz klar sagen. Wir sehen uns dann bei Tagungen vom DFB, wie wir 1-2 Mal im Jahr haben, da freuen wir uns auch, sitzen abends zusammen, fachsimpeln wir da wirklich über Dinge des alltäglichen Lebens und stellen immer wieder fest, letztendlich haben wir alle die gleichen Probleme, muss man sagen, ne? Sei es mit Beratern oder mit Eltern drumherum, Umfeld und viele, viele andere Dinge auch. Das beruhigt einen dann wiederum, wenn man sagt, okay, nicht nur wir haben die Dinge, auch der HSV aus St. Pauli oder Wolfsburg. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt tagtäglich uns austauschen oder andauernd besuchen, das nicht. Aber wenn wir irgendwo hinkommen, wenn wir irgendwo spielen, wir sehen uns, wir freuen uns, wir unterhalten uns, sind auch sehr offen in den Gesprächen. Egal, ob wir in Wolfsburg sind, ob wir in Hannover sind oder im HSV St. Pauli. Weil es gibt nichts zu verbergen. Na, wir wissen alle, und das sage ich dir auch, oder sage ich euch auch, wenn der HSV ausbildet, wenn St. Pauli ist, oder auch wir bilden nicht für unsere eigenen Vereine aus. Und wir bilden natürlich in erster Linie für unsere eigenen Vereine, wissen aber, dass wir für ganz Deutschland ausbilden, weil viele Spieler aus dem Leistungszentrum tatsächlich auch noch später nochmal wechseln. Der eine geht dann zu St. Pauli, der nächste geht nach Leverkusen, der nächste kommt zu Werder Bremen. So blauäugig sind wir nicht, ne? Und deswegen wissen wir alle, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot letztendlich auch. Aber es ist ein sehr angenehmer Austausch mit den anderen Vereinen. Ich glaube, auch deswegen, weil wir von Werder auch in allen Bereichen immer super offen waren und weiterhin super offen sind und einfach auch mit den Leuten an der Spitze bei uns das auch dementsprechend vorleben.
Wie eure Profis hat auch eure U19 jetzt am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum gespielt, allerdings 1-3 verloren. Ist damit jetzt Zweiter in ihrer Vorrundengruppe der U19-Nachwuchsliga geworden. St. Pauli ist, meine ich, Sechster von 8 Teams in seiner Gruppe geworden. Wie siehst du diese, es gibt es ja erst seit dieser Saison, dass es eben keine U19-Bundesliga mehr gibt, mit jeweils Nordwest, Südstaffel und so weiter, sondern Vorrundengruppen und U19-Ligen und der Tatsache, dass die Teams der Profiklubs eben nicht mehr absteigen können?
Ja, ich habe ja damals gesagt, wenn wir uns dazu entschließen, dann muss man dieser Sache auch 3 bis 5 Jahre Zeit geben, um das richtig zu beurteilen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit dem Urteil nach einem halben Jahr. Ich freue mich jetzt, sag ich dir ganz ehrlich, auf die Rückrunde, wo wir uns qualifiziert haben mit der U19 zum Beispiel und da hoffentlich gegen starke Mannschaften spielen werden. Wir sind im Pokal noch im Halbfinale, auch mit der U19. Und trotzdem ist das ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja die, dass wir Jungs ausbilden wollen. Aber um euch die auszubilden, ist natürlich immer super. Du hast richtig gute Gegner und kannst dich mit denen messen. Jetzt am Wochenende Bochum zum Beispiel. Wenn wir 4-0 gewonnen hätten, wären wir Erster geworden. Das war unser Ziel im Spiel. Wir haben 3-1 verloren. Da siehst du, es geht nicht immer alles das auf, was man sich erhofft. Ich hatte auf ein Wunder von der Weser gehofft. Ich hätte nur vergessen, das Flutlicht anzumachen am Wochenende. Das war mein Problem. Das fiel mir hinterher erst auf. Und insofern, ja, man muss das wirklich abwarten. Ne? Dieses, führt es zu besseren Spielen, führt es zu schlechteren Spielen? Ich weiß es auch noch nicht. Ich habe gute Spiele gesehen jetzt in der Hinrunde. Ich habe Spiele gesehen, die ich letztes Jahr auch so gesehen habe, obwohl das da noch, oder vor 2 Jahren noch, als es noch gegen den Abstieg ging. Ich glaube tatsächlich, dass es noch interessanter wäre, dass bei den jüngeren Mannschaften, sprich so U15, U16, wenn man da vielleicht drauf verzichten würde und bei den Älteren, bei der U19 zum Beispiel, sie wirklich auf den Herrenfußball vorzubereiten. Da heißt es ja auch, gegen den Abstieg zu kämpfen, gegen den Abstieg zu spielen, vielleicht da das wieder einzuführen. Aber das sind so Dinge, die muss man im Laufe der Jahre jetzt erstmal sehen, gucken, was dabei passiert, was dabei rauskommt und das will ich ganz entspannt angehen. Ich finde es einfach, wäre das super unfair finden, wenn ich das jetzt schon so dementsprechend negativ beurteilen würde, weil so negativ ist es nicht. Ich habe auch wirklich sehr, sehr gute Spiele gesehen.
Aber gerade der Punkt nicht Abstieg, nicht absteigen können, der NLZ-Teams, da gibt es ja die Kritik, dass die Spieler dann eben auch nicht mehr lernen, mit dem Druck umzugehen, mit der Abstiegsangst umzugehen, die ja im Profifußball zumindest in der Bundesliga, sagen wir mal, die Hälfte der Mannschaften betrifft. Also man wird damit ja als junger Profi dann, wenn man dann im Herrenbereich ist, auch konfrontiert. Wie siehst du das? Ist das ein Kritikpunkt, dass man zu spät mit der potenziellen Abstiegsgefahr konfrontiert wird?
Also das, was ich eben gesagt habe, ne? Dass man irgendwie überlegt, so ist es bei der U19 gut, dass wir das so machen, oder sollte man doch wieder dahin kommen, dass man sagt, nee, da geht es auch gegen den Abstieg. Das sind so Dinge, die muss man nach der Zeit, wenn man so ein bisschen die Findungsphase hinter sich hat, mit diesen Ligen einfach nochmal in Ruhe überlegen, weil das ist ja ein offenes Produkt. Ne? Also es kann ja jederzeit geändert werden. Das ist ja der große Vorteil dabei der Geschichte, dass sie gucken wollen, der DFB auch. Die holen auch immer Meinungen bei uns ein. Wie seht ihr das? Was glaubt ihr? Was meint ihr? Und dann kann es durchaus sein, dass es in 2, 3 Jahren wieder so sein wird. Das weiß eben keiner. Ne? Und die Frage ist ja auch, Carsten, irgendwann fängst du natürlich an mit denen, dass sie uns den Abstieg spielen. Bei uns ist es eben so, wir spielen mit der U9, U23 in der Regionalliga, und da musst du eben schon aufpassen, dass du in die Abstiegsgefahr gehst. Wenn du dann mal eine Spirale hast, dass du ein paar Spiele in Folge verlierst, dann stehst du dann aber ganz unten und geht es da los. Also das ist so die Frage, wann muss das losgehen, oder muss das schon bei der U17 losgehen, damit sie im Herrenbereich schon, ne, das alles schon mal erlebt haben. Das sind alles Dinge, die wir einfach weiter diskutieren müssen, wo wir die Augen und Ohren offen halten müssen in Deutschland und dann das für uns beste Produkt rausziehen müssen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir mindestens 3 bis 5 Jahre brauchen, um das alles reell beurteilen zu können.
Der neue Spielmodus dieser Nachwuchsligen ist ja nicht ganz so leicht zu durchdringen. Vielleicht kannst du mal beispielhaft an der U19 von euch erklären, wie es jetzt weitergeht.
Ja, genau. Das ist, ich habe auch, ich brauche, glaube ich, immer noch tatsächlich. Ich sage dir ganz ehrlich, Max. Aber ich denke, langsam komme ich da rein. Also es ist so, dass du in der Gruppe gespielt hast, ja, wir haben gespielt jetzt muss ich mir denken, wir hatten 14 Spiele, ne, insgesamt. Das heißt, wir sind dann von
Zweiter von acht.
7, genau, sind wir 2 davon 8 geworden. Sehr gut, dass du mir weitergeholfen hast. Ich habe gerade auf dem Schlauch gestanden. Ne? Die ersten 3 konnten sich qualifizieren für die Hauptrunde, die anderen spielen eben die Trostrunde in der Rückrunde. Das heißt, wir kommen jetzt, ich glaube, es wird sogar heute gesetzt. Ich bin mir gar nicht, heute ist der 10. Dezember, meine ich, müsste also im Laufe des Tages kommen. Wird es jetzt bei der U19 zum Beispiel 4 Sechsergruppen geben? Ja, die aber quer durch Deutschland gehen. Das muss man ganz klar sagen. Es kann sein, dass wir jetzt nach München müssen oder dürfen, dass wir nach Stuttgart fahren oder sonst irgendwie. Und von diesen 6 Mannschaften in der Gruppe kommen wiederum 4 weiter. Ja, aus den 4 Gruppen. Das heißt, jetzt bleiben 16 Mannschaften übrig, und dann spielen die eben im K.O.-System nachher die deutsche Meisterschaft aus, diese 16 Mannschaften. Also du gehst dann im Achtelfinale weiter und, und. Der große Vorteil, den wir jetzt schon mal haben, wir haben uns jetzt dadurch, dass wir in die ersten 3 gekommen sind, Hauptrunde sind schon mal für den DFB-Pokal nächstes Jahr qualifiziert. Das heißt, wir müssen nicht mehr unbedingt DFB-Pokalsieger werden in Bremen, um uns zu qualifizieren, sondern derzeit auch mal ein anderer Verein neben uns die Möglichkeit, sich neben uns zu qualifizieren, also Blumenthal, Borgfeld oder sonst irgendwie. Das ist schon mal ein Vorteil für die Bremer Vereine, für uns auch, dass wir ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ja, und wir sind da sehr gespannt, ob es, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, im Pokal sind wir im Halbfinale. Ja, da ist übermorgen, glaube ich, die Auslosung. Und heute eben die Setzliste, wie es in der Hauptrunde weitergeht. Mit der U17 haben wir die Hauptrunde verpasst beispielsweise. Da spielen wir eben nur die Trostrunde, war ein bisschen schade. Aber der Jahrgang, das wussten wir vorher, tut sich oder hat sich dieses Jahr ein bisschen schwerer getan. Aber auch das ist kein Beinbruch für uns. Da werden wir die Jungs weiterhin dementsprechend fördern und werden weiterhin auch da vernünftige Spieler haben. Oder werden vielleicht auch, muss man mal gucken, der eine oder andere schon mal hochziehen, die U19, damit die dann andere Spiele kriegen. Also das kann man ja dann dementsprechend gestalten. Also so ist der Modus jetzt erstmal. Das heißt, irgendwann spielen wir hoffentlich über ein Ausschlussverfahren um die deutsche Meisterschaft. Aber auch da, bis dahin ist noch ein weiter Weg, und wir gucken mal, was daraus wird.
Du hast Jojo Eggestein schon angesprochen. Das ist ja eben ein Spieler, der aus dem eurem Internat, aus dem Werder-Internat kommt. Mit 15 Jahren ist er nach Bremen gegangen, von Hannover oder von Havelse, aber ist er Hannover, gebürtiger Hannoveraner. Wie hast du ihn damals wahrgenommen, als er kam, und wie intensiv hast du seine Entwicklung verfolgt?
Na gut, ich habe ihn ja schon als U13-Spieler kennengelernt, als er in Havelse war. Da war er schon mal zu Besuch bei uns, weil natürlich alle dachten, da ist einer, der ist richtig, richtig gut, den müssen wir unbedingt ran. Da waren wir natürlich nicht der einzige Verein, waren viele Vereine. Und was mich bei der Familie Eggestein von Anfang an so beeindruckt hat, war einfach, wie gelassen sie mit dieser Situation umgegangen sind. Es ging ja nicht nur um Johannes, es ging auch um Maximilian. Und beide, und wie die Mutter, der Vater und auch die Schwester so mit diesem ganzen Hype und um die beiden Jungs umgegangen sind. Und der große Hype war ja eigentlich mehr um Johannes, gar nicht mehr um Maximilian. Ja, der war immer so ein bisschen unter dem Radar bei den anderen Vereinen, aber als unsere Trainer damals tatsächlich sich Johannes nochmal angeguckt haben, da haben sie eben auch Maximilian gesehen und haben gesagt, den wollen wir als erstes holen, weil der andere war noch zu jung, Johannes, aber Maximilian war schon ein bisschen älter, ist ja 96er-Jahrgang. Und der kam dann sehr schnell zu uns, hat sich ja bei uns unglaublich entwickelt. Immer mit dem großen Vorteil, dass er nicht so wie sein Bruder gehypt wurde, ja also jedes U-Nationalteam mitgenommen hat. Maximilian Eggestein hat ja bis zur U21 nicht einmal für Deutschland gespielt. Ja, und Johannes war immer derjenige, der gehypt war. Aber auch wie Johannes mit dieser Gesamtsituation umgegangen ist, die ganze Familie, das war unfassbar. Es hat so einen Spaß gemacht, mit dieser Familie zusammenzuarbeiten. Der Vater war der entspannteste wirklich überhaupt. Er hat einen super Berater im Gunter Neuhaus, der sich immer um alles gekümmert hat, der wirklich vieles von ihm ferngehalten hat. Und beide Jungs, das muss man auch ganz klar sagen, haben sich das, was sie heute haben, der eine bei St. Pauli, der andere in Freiburg, so dermaßen erarbeitet, weil die so fleißig waren. Die haben beide ihr Abitur mit Bravour bestanden, ja, also wirklich auch ganz viel für die Schule getan. Aber darüber hinaus haben die auch trainiert. Wir haben montags morgens, mittwochs morgens immer unser Schultraining gehabt und beide hatten ja ja, wie soll ich sagen, viele sagten, die sind nicht schnell genug. Also mussten wir viel an Schnelligkeit an der Athletik arbeiten und die haben jeden Morgen um 8 Uhr mit unserem Athletiktrainer da gearbeitet vor der Schule. Muss man wirklich sagen, es war unfassbar. Nicht einmal krank gewesen, nicht einmal gesagt, oh, ich habe keinen Bock oder sonst irgendwie. Ja, und es war so interessant, diese Familie zu beobachten. Der Vater zum Beispiel war immer mittwochs bei uns in Bremen. Ne? Der hat das beruflich gut hingekriegt, dass er seine Termine, die er beruflich hatte, in Bremen aber auch Mittwochnachmittag legen konnte. Oder Mittwochvormittag und war dann am Mittwochnachmittag dann bei uns auf den Trainingsplätzen. Der mal bei Maximilian Zuckup beim Training, dann bei Johannes und abends hatte die Jungs dann mitgenommen und sind zusammen essen gegangen. Ne? Hatte einfach mal aus mit der Naht weg, sondern haben dann mal was anderes gehört von der Familie und was anderes gesehen. Ja, und das war echt unfassbar, wie sie es gemacht haben. Und ja, es ist einfach klasse, dass beide es auch so geschafft haben. Also das bewundere ich heute noch, wie sie es gemacht haben.
Ich habe vor gar nicht so lange her, vor 2, 3 Wochen mit Jojo mal drüber gesprochen, über diesen Hype früher. Und ich glaube, er war mit 21 Jahren dann bei Transfermarkt.de mit 10 Millionen Euro Marktwert beziffert. Da hat er gesagt, da wusste er selbst gar nicht, wie das zustande kam. Hat er auf jeden Fall nicht so gesehen damals. Du hast eben schon gesagt, dass er eigentlich, und den Eindruck, den teile ich auch von ihm, dass er sehr reif ist und sehr klug ist, damit umzugehen weiß. Aber gerade so, wenn man als 21-Jähriger dann auf so ein Portal guckt und 10 Millionen Bewertungen sieht, ja, was hältst du von solchen Einschätzungen?
Eine Katastrophe, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich bin ganz ehrlich, Max. Da halte ich auch nicht, ich gucke da auch nicht nach. Ne? Das interessiert mich auch nicht. Ne? Ich gucke nach dem Jungen, gucke nach den Spielern und ich weiß eben auch, habe ihn ja tagtäglich gesehen, auch bei uns, nachher auch bei der U23 in der dritten Liga zum Beispiel, wie schwer er sich auch anfangs getan hat in der dritten Liga. Ich glaube, in der dritten Liga nicht ein Tor für uns geschossen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er musste sich ja durchkämpfen. Das war Wahnsinn. Aber was ich eben schon mal gesagt habe, er hat eben nie aufgehört, ne? Sondern er hat immer weiter, er wusste das alles einzuschätzen. Also die Familie. Ja, deswegen dieser Halt, der durch die Familie da war und die Jungs selbst, weil die geerdet waren, konnten das alles super einschätzen. Das, was um sie herum passierte, das hat sie auf der einen Seite interessiert und trotzdem macht das ja was mit jemandem, muss man ja sagen, mit 21 bist auch, da kannst du noch so reif sein, das macht was mit dir. Ne? Aber ich kann dir nur sagen, aus eigener Erfahrung, Jojo ist ja auch mit meiner Tochter noch in eine Klasse gegangen, nachher in der sportbetonten Schule bei uns. Er ist immer er selbst geblieben und genauso auch Maximilian Eggestein auch immer er selbst geblieben. Und das ist interessant, wir haben mal angefangen, damals für unser Leistungszentrum unseren Imagefilm zu machen. Und haben uns damals da waren sie 13 oder 15, zwei Protagonisten ausgesucht. Da war auf der einen Seite der 13-jährige Manuel Mbom, der heute in Dänemark spielt, und der 15-jährige war Maximilian Eggestein. Und ich habe letztens diesen Film wieder gesehen, habe ihn über ein paar Jahre begleitet bis zu seinem ersten Bundesligaspiel. Es gegangen ist, super interessant, das zu sehen und zu sehen, wie so jemand wie Maximilian damit umgegangen ist mit der ganzen Situation. Und das ist bei Johannes eben genauso. Und die beiden Brüder, die sind so miteinander, das ist unfassbar, die haben sich so gegenseitig geholfen. Das war bei Johannes natürlich auch super, dass sein Bruder schon mal da war im Internat und der ihn da auch unheimlich unterstützen konnte. Ne? Also es, wie gesagt, es macht was mit dem Jungen, aber diese Familie, die war so geerdet, ist so geerdet. Und so reif, die Jungs waren so reif, das, wie gesagt, kann ich immer noch nicht gut vollziehen.
Das war jetzt meine Frage, was du gerade angedeutet hast. Ist das immer ein Vorteil, wenn der ältere Bruder dann schon da ist und einem die Wege zeigen kann? Oder ist das vielleicht auch im Einzelfall auch gar nicht mal so gut, sondern weil man es vielleicht besser ist, seine eigenen Erfahrungen zu machen?
Kommt immer drauf an.
Ja.
Ich glaube, es gibt nicht diese eine Antwort, das ist richtig, das ist falsch. Bei den beiden war es super. Es kann aber auch manchmal sein, dass der jüngere Bruder unter der Last des Älteren kaputt geht oder irgendwas. Ne? Das muss man ja sagen, deswegen meine ich ihn. Die waren einfach beide, diese Familie war so gefestigt miteinander. und so klar und waren füreinander da, dass es da genau richtig war für beide Beteiligten. Auf der einen Seite für Maximilian natürlich, da den großen Bruder vorzuleben, auf der anderen Seite eben Johannes, der da reifen konnte oder Obhut seines Bruders, ne? Das kann aber auch in Einzelfällen tatsächlich auch in die andere Richtung gehen, da muss man auch ganz klar sagen. Also da gibt's nicht dieses, das ist richtig, das ist falsch, glaube ich nicht.
Maxi Eggestein hat es dann ja auch zum Stammspieler geschafft bei den Werder-Profis, ist jetzt mittlerweile bei Freiburg auch sehr erfolgreich. Bei Jojo war es etwas schwieriger, das ist schon angedeutet, erst U23 auch Probleme gehabt und so richtig aufgeblüht ist er erst, als er dann seine verschiedenen Stationen nach Bremen absolviert hat, auch Auslandserfahrungen in Österreich, in Belgien gesammelt hat und jetzt eigentlich bei St. Pauli erst so das erste Mal, habe ich das Gefühl, bei einem Profiklub richtig angekommen, Stammspieler, wichtige Person im Kader zu sein. Hast du ihm diesen Weg immer zugetraut? Natürlich, wenn er immer schon so gehypt worden war, wahrscheinlich schon, aber warum hat er es bei Bremen nicht gepackt?
War einfach zu jung, ne? Machen Sie nichts vor, Max. Also ich glaube einfach, es ist die Position, die er spielt einfach vorne drin. Muss dann ganz klar, er ist einfach Mittelstürmer. Ja, und das war in jungen Jahren, ist natürlich umso schwieriger, wenn du da vorne drin spielst und du hast ein paar Stürmer um dich herum, hat ja ein paar Jungs um sich herum gehabt, gegen die er sich behaupten musste, in Anführungsstrichen, wie die hätte spielen sollen. Das war schwierig. Florian hat ihn ja teils sogar im Mittelfeld ausprobiert, damals auf der rechten Seite oder auch als Rechtsaußen, aber man hat relativ schnell gemerkt, das ist nicht seine Position. Und bei ihm ist ganz klar, der braucht da einfach ein paar Jahre mehr. Das war uns immer klar. Maximilian hatte eben den großen Vorteil, dass er eine andere Position gespielt hat im Mittelfeld. Da kann man schon eher mal tatsächlich reinrutschen und hat es auch super gemacht. Und ich ziehe heute noch den Hut davor. Maximilian war ja letztendlich zum Stammspieler entwickelt in dem damals absolut entscheidenden Abstiegsendspiel gegen Eintracht Frankfurt bei uns, damals, als wir 1-0 gewonnen haben. Da hat er ja von Anfang an gespielt. Da haben wir auch den Hut vorgezogen, wie er da mit seinen 20, 21 Jahren stand und wirklich da sein Mann gestanden hat. Und da hat Johannes eben ein bisschen länger gebraucht. Das war uns allen immer klar, aber es ist das, was ich immer so sage, wenn jemand sehr früh geholt wird, dann ist man irgendwann, ist man in so einem, wie soll ich sagen, so einer Schublade drin, sagt man ja immer so schön. Ne? Der kann das, aber der kann das nicht und dies nicht. Und da war es ganz klar für mich auch, es war für ihn total der richtige Weg, dass er für sich gesagt hat, nee, jetzt will ich was anderes, ich will mich ausleihen lassen und jetzt gehe ich ganz woanders hin. Konnte ich damals total nachvollziehen und das ist manchmal so. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir wissen eben auch, wir sind nicht so blauäugig bei Werder Bremen, wir bilden nur für Werder Bremen aus, sondern wir wissen einfach, dass wir für Deutschland ausbilden und da ist Johannes sicherlich ein sehr gutes Beispiel für.
Wie intensiv ist dein Kontakt noch zu Jojo?
Nee, eigentlich gar nicht. Es ist tatsächlich, ist immer so, wenn man die Spieler wieder trifft. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo hinkomme und die Spieler sehen mich und kommen zu mir und wir freuen uns, umarmen uns und sagen uns guten Tag. Und das wird bei ihm auch genauso sein. Wir sehen uns natürlich nicht mehr. Das ist ja schwierig. Und das ist auch nicht so. Du kannst auch nicht mit jedem Spieler dann dementsprechend telefonieren oder Kontakt halten. Das ist in der täglichen Arbeit gar nicht, weißt du selbst, kaum möglich und kaum machbar. Deswegen sage ich immer, nicht nur die Jungs, die es geschafft haben, sondern gerade, mein größter Sieg ist eigentlich immer der, dass immer noch viele Spieler sich bei mir melden und bei mir ankommen, die es nicht geschafft haben und die sich freuen, wenn sie mich sehen. Weißt du, das ist ja einfach, die es geschafft haben, alle super, die haben ja dazu beigetragen. Aber die anderen, die können ja umso enttäuschter sein, die wir auch mal in Anführungsstrichen vielleicht mal nicht übernommen haben oder sonst irgendwie. Aber ja, ich bin jetzt Samstag beim Spiel auch da, dann werde ich ihn natürlich nicht sehen. Ne? Aber ich bin, wie soll ich sagen, ich freue mich darauf, ihn auf dem Fußballplatz zu sehen. Und dann werde ich ihm vielleicht hinterher mal schreiben oder sonst irgendwie. Aber sonst ist der Kontakt zu allen eigentlich immer relativ schwierig, muss man ganz klar sagen. Die sind auch im Altersgeschäft, die Jungs, machen uns mal nichts vor.
Ja. Freust du dich denn, wenn er ein Tor schießt am Wochenende?
Wenn wir zu dem Zeitpunkt 2-0 führen, gerne.
Ja. kommen wir mal zu deinen beiden Kindern, die ja Zwillinge sind. Die haben sportlich sehr unterschiedliche Karrieren gemacht. Während deine Tochter Pia Sophie Fußballnationalspielerin ist, wir haben gerade vorhin noch drüber gesprochen, auch jetzt Herbstmeisterin mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga der Frauen, hat sich Robin ja vor allem den Handball verschrieben. Auf den ersten Blick könnte man ja denken, dass du es gern gesehen hättest, wenn auch dein Sohn Fußballprofi geworden wäre.
Nee, Carsten, das ist tatsächlich nicht so. Also ich bin wirklich da, ich sage mal, ich glaube, ich aufgrund meiner eigenen Geschichte, dass ich eben auch selbst Profi war, uns, meiner Frau, mir war immer wichtig, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie das machen, wozu sie Lust haben. Und ich habe nie drüber nachgedacht, mein Sohn mal Fußballprofi wird oder sonst irgendwas. Also ich habe mit beiden Kindern früher viel gekickt. Also mein Sohn hat auch Lust gehabt, Fußball zu spielen. Er hat aber relativ früh für sich so gedacht, oh, dieses Leistungssport, das ist nichts für mich. Das konntest du schon in ganz jungen Jahren sehen. Und bei Pia Sophie war es wirklich umgekehrt. Die war von der ersten Sekunde an, das war Wahnsinn, wie die wirklich auch immer, was sie in Energie hatte, nicht nur beim Fußball, sie hat ja auch noch Handball gespielt und da auch richtig gut Und man hat gemerkt, ja, die will einfach mehr. Wir waren damals viel, zu der Zeit haben wir immer noch Urlaub gemacht auf Mallorca, wo Michael Kurz auf die Fußballschule von Rudi Völler geleitet hat. Und wir waren dann mit den Kindern eben im Urlaub immer da und haben da 14 Tage Urlaub gemacht. Und teilweise habe ich da als Trainer gearbeitet und viele andere Ex-Kollegen von mir auch. Und wir hatten immer ein Mädchen dabei bei diesen 80 Kids oder zwei Mädchen. Aber eine davon war immer meine Tochter, Pia. Das war Wahnsinn. Haben wir da auch mitgemacht, auch Bock dazu gehabt. Aber es war Wahnsinn. Und die Jungs natürlich um mich herum, ob es Franco Dänewitz war, Michael Kutzer, Rudi Goris, Jörg Berger damals noch und Ralf Rangnick, die waren alle total begeistert, wie Pia Fußball gespielt hat. Ich habe gesagt, die muss weiter Fußball spielen. Ich habe gesagt, Mensch, Jungs, die spielt so gut Handball. Und ich sehe Frauen viel lieber Handball spielen, habe ich so in Anführungsstrichen gesagt. Aber da konnte ich sie nicht überzeugen und sie hat immer weitergemacht und spielte dann ja auch mal ein Jahr tatsächlich nur Handball, hat aber relativ schnell dann gemerkt, dass sie Fußball vermisst hat. Und bei Robin war es relativ früh klar, er wollte keinen Leistungssport machen, er wollte einfach Spaß und Freude weiterhin nur haben. Hat auch Fußball gespielt, aber hat dann in der 5. Klasse mit ganz vielen Handballern zusammen seine Schulzeit verbracht und hat relativ schnell, wir sind ja hier in Habenhausen, im Stadtteil, ja, Handball sehr weit vorne, spielen in der 3. Liga ja auch, hat sehr schnell für sich erkannt, nee, das ist eigentlich der Sport, da habe ich mehr Bock zu. Und hat das dann gemacht. Aber auch da eher ne, die ruhige Kugel geschoben und das gemacht, so wie er das gerne wollte. Und er ist heute ja als Co-Trainer bei der 3. Liga schon mit dabei, macht da die ganzen Wiederanalysen und dergleichen mehr. Also hat da so seinen Weg gefunden und macht das super und geht da auch voll drin auf. Und ich bin einfach stolz auf beide Kinder, wie sie geworden sind. Unabhängig von den Karrieren, die sie gemacht haben oder nicht gemacht haben. Darum ging es uns nie, sondern so, wir wollten einfach gute Menschen aus ihm machen und das muss auch wirklich sein, das ist bei beiden Kindern so dermaßen gelungen, da bin ich unglaublich stolz drauf und das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was ein Vater seinen Kindern machen kann. Ne, das ist einfach unabhängig von irgendwelchen, natürlich habe ich gestern das Spiel gesehen, ich hatte Zeit, konnte mir das Spiel mal angucken, Pia, alles gut, freue mich auch für sie und bin da auch sehr stolz drauf, wenn ich sie da rumlaufen sehe, aber sie stolz auf mich darauf, wie sie geworden ist als Mensch und auch wie Robin als Mensch geworden, wie die beiden auch miteinander umgehen, die ja, wisst ihr ja sicherlich auch, ein sehr schweres Schicksal dadurch erleiden mussten schon, dass meine Frau vor 6 Jahren verstorben ist und sehr lange krank war. Und das hat beide nochmal ganz schön zusammengeschweißt, muss man ganz klar sagen.
Wie muss man sich denn den Austausch mit deiner Tochter vorstellen? Gibt es dann nach jedem Spiel den Anruf vom Papa und ein paar Tipps noch oder hat sie da keinen Bock drauf?
Also erstmal kann ich dir sagen, Max, das ist kein Scheiß. Sie ruft jeden Tag bei mir an. Jeden Abend. Und sie entschuldigt sich schon einen Tag vorher, wenn sie einen Tag später anruft. Dann bist du Blödsinn. Die sind 27 mittlerweile. Die braucht nicht jeden Tag anrufen, aber sie will das dann. Ich brauche das einfach. Sie macht das ähnlich, wie ich das mit meiner Mutter früher gemacht habe. Ich muss immer wissen, geht es allen gut? Und dann unterhalten wir uns über alles Mögliche. Aber über taktische Dinge zum Beispiel sprechen wir ganz wenig. Dafür hat sie ihre Trainer, dafür hat sie ihre Leute. Ich sage ihr mal natürlich, wenn ein, zwei Dinge mir auffallen, was mir aufgefallen ist, das ist klar, aber das ist ganz selten mal der Fall. Vielmehr war ich immer wichtig für sie und auch heute noch, in dem, wenn es eben nicht so gut läuft, wie sie sich fühlt. Ne? Sie hat in Wolfsburg zum Beispiel zwei sehr, sehr schwere Jahre durchgemacht. Also anfangs ist sie ja echt durchgestartet. Es war unfassbar, wenn die gedacht, dass sie da so viele Spiele machen würde. Da hatte sie ihre Kreuzbandverletzung ja auch, fiel dann ein Jahr aus und hat dann wirklich ein Jahr lang, obwohl sie gesund war und auf dem Weg, eben auch wieder spielen zu können oder auch spielen zu können, kaum in Wolfsburg eine Rolle gespielt. Und das waren zwei sehr, sehr schwere Jahre für sie, wo ich aber ihr durch meine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, sehr viel helfen konnte, eben, dass sie trotzdem weitergemacht hat, dass sie trotzdem am Ball geblieben ist, dass sie wissen muss, es gehört zum Fußball dazu. Das ist einfach so, ne? Das musste sie lernen und das hat sie auch gelernt und hat diese Erfahrung wirklich mit nach Frankfurt genommen. Und ich merke, seitdem sie in Frankfurt ist, vom ersten Tag an auch, wie wohl sie sich da fühlt und wie wohl sie auch in der Rolle fühlt. Jetzt spielt sie natürlich auch regelmäßig, sie macht uns auch nichts vor, ist wieder Nationalspielerin geworden. Sie ist ja im Gegensatz zu mir auch eine richtige Nationalspielerin, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich habe
Richtige.
ja, ich sage mal, ich habe zwei Länderspiele gemacht, mein erstes und mein letztes. Ne? Also ich fühle mich nicht als Nationalspieler, da ne? Muss ich ganz klar sagen. Ich habe damals in Brasilien mal 16 Minuten gespielt, aber ich bin zwar Nationalspieler offiziell, aber ich fühle mich nicht so. Und bei ihr ist es natürlich was ganz anderes. Sie ist ja mittlerweile schon so viel dabei. Sie war in Olympischen Spielen dabei, auch wenn sie nicht gespielt hat. Sie hat so viele Quali-Spiele mitgemacht, auch was von der Bank hier war. Und sie geht da auch ihren Weg, ne? Das ist ganz klar. Aber ich lasse sie eigentlich mit diesen fußballerischen Dingen wirklich möglichst zufrieden, weil mir geht es aber mehr darum, wie geht's dir, wie fühlst du dich in Frankfurt, wie sieht's privat aus? Das ist für mich viel wichtiger.
Ja, zum Schluss wollen wir dann noch konkret auf den Sonnabend, auf den Samstagabend blicken, wenn St. Pauli und Werder Bremen das Abendspiel der Bundesliga bestreiten. Was für ein Spiel erwartest du da? St. Pauli hat ja gerade kürzlich gegen Holstein Kiel seinen Heimfluch besiegt, den ersten Heimsieg gelandet. Werder hatte ja auch eine gewisse Probleme mit Heimspielen gehabt, anfangs der Saison. Ja, und Werder kommt als Fünfter der Auswärtstabelle ans Millerntor, also auswärts sehr, sehr erfolgreich, auch eben zuletzt in Bochum. Ja, was wird das für ein Spiel?
Also erstmal wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Das machen wir uns ganz klar. Natürlich haben wir jetzt unsere 19 Punkte, St. Pauli 11 Punkte. Wir haben uns einen gewissen Abstand nach unten erstmal schon mal erarbeitet. Das ist schon mal ganz schön. Du hast es eben schon gesagt, hauptsächlich aufgrund unserer Auswärtsstärke. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir zu Hause auch wirklich die absoluten Kracher schon hatten. Das ist, muss dann schon sein. Allein die ersten beiden Spieltage mit Bayern und Dortmund hatten es ja schon in sich. Und St. Pauli hat sich einfach jetzt schon, das sieht man einfach schon etabliert in der Liga. Du merkst, sie sind angekommen. Ich habe auch am Samstag in der Konferenzschaltung ein bisschen geguckt, als sie nach Hause kamen nach unserem U23-Spiel. Hab gesehen, wie eng St. Pauli auch dran war, auch 2-2 zu spielen in Leverkusen. Das war ja drin nachher, muss man ja wirklich sagen. Auch wenn sie natürlich zur Halbzeit vielleicht 2-3-0 hinten, noch höher hätten hinten liegen können als 2-0, aber trotzdem, und das wird ein Spiel auf Augenhöhe, und da müssen wir in den Wochen in Lüneburg zu sein, weil ich wusste, wir werden keine Spiele haben, und das St. Pauli-Spiel jetzt dazukam, dass wir nach Hamburg rüberfahren können, umso schöner. Und ich freue mich auf ein geiles Flutlichtspiel am Millerntor. Ich meine, St. Pauli gegen Werder Bremen. Und ich hoffe nicht, dass St. Pauli dann zum Nordspezialisten wird, dass sie gegen die ganzen Nordclubs gewinnen daher, sondern dass wir dann dazu, dass wir mindestens einen Punkt wieder mit nach Bremen nehmen. Ich habe vorher gesagt, wenn wir gegen Bochum und gegen Pauli 4 Punkte holen, dann bin ich zufrieden. Bei Bochum haben wir 3 Punkte geholt. Und wenn wir dann Samstag unentschieden spielen sollten, fahre ich trotzdem zufrieden nach Hause, würde aber zufrieden nach Hause fahren, wenn wir uns tatsächlich noch ein bisschen weiter von Pauli absetzen können.
Okay,
Aber ich freue mich drauf.
man merkt auf jeden Fall, das Bremer und Hamburger Herz schlägt dann doch noch ein bisschen mehr für Bremen. Wahrscheinlich auch
Ja.
beruflich bedingt, vergangenheitsbedingt, kann man auf jeden Fall verstehen. Aber du bist dann auf jeden Fall auch im Millerntor-Stadion dabei.
Genau. Ich muss zugeben, ich gucke ganz wenig Auswärtsspiele, weil ich selbst meist unterwegs bin. Das letzte Auswärtsspiel, das ich gesehen habe, war in Wolfsburg, als wir aufgestiegen sind vor mittlerweile auch schon wieder 2,5 Jahren, glaube ich. Aber dieses Spiel am Samstag, das wollte ich mir nicht entgehen lassen, da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe auch gerade heute gelesen, hier bei uns im Weserkurier, muss man wirklich sagen, ist unfassbar. Ich glaube, unser Verein hatte 30.000 Kartenanfrage von Werderanern, die einfach zu diesem Spiel wollten. Und daran seht ihr schon, wie sehr wir uns darauf freuen, von Werder Bremen auf dieses Spiel. Und ja, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, es wird ja auch ein harmonisches Miteinander der Fans, vermute ich. Also beim Zweitliga-Derby oder Duell der beiden war das ja sehr, sehr, sehr angenehm. Auch der Bremer Fanmarsch war absolut eine friedliche Veranstaltung. Die beiden Vereine und die Fangruppen verstehen sich ja auch sehr, sehr gut. Was ist denn aus deiner Sicht für die beiden Mannschaften am Saisonende drin oder in dieser Saison drin?
Ja, also ich hoffe bei uns wirklich auf dem gesicherten Mittelfeldplatz, und das frühzeitig. Das ist so das nächste Ziel, was meiner Sicht nach da sein muss. Ich finde es müßig, jetzt zu reden vom Conference Cup oder Europapokal oder sonst irgendwas. Brauchen wir gar nicht. Wir müssen zusehen, dass wir bei uns bleiben. Und das macht Ole Werner mit seiner Truppe echt überragend, muss man wirklich sagen. Wenn ihr jetzt gerade die letzten beiden Spiele sieht, letzte Woche Darmstadt im Pokal, da war eine harte Nuss. Es war einfach, war vorher klar, dass es ganz schwierig wird, weil es einfach enge Dinger sind im Pokal. Haben sie 1-0 gewonnen, jetzt in Bochum bei einem direkten Konkurrenten eben mit 1-0 gewonnen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir bestreiten müssen bei Werder. Und für St. Pauli geht es natürlich im ersten Jahr erstmal nur darum, in der Liga zu bleiben, zumindest also mindestens 15er zu werden, die Relegation möglichst zu vermeiden. Wenn es eine Relegation ist, dann nehmen sie die eben auch mit. Und das traue ich dieser Mannschaft durchaus zu. Ich habe letztes Jahr in der zweiten Liga, haben sie begeisternde Spiele gezeigt, muss ich wirklich sagen. Ich denke heute noch an das Spiel bei Hertha BSC, was ich mit meiner Tochter zusammen verfolgt habe. Da war ich gerade in Frankfurt am Samstagabend. Da war ich total überrascht, wie gut St. Pauli auch Fußball gespielt hat. Also nicht nur wirklich, also an allen Fronten. Und sind sowas von hochverdient ja auch aufgestiegen. Und ich hoffe, dass sie das echt so beibehalten, und bin auch davon überzeugt. Und wie gesagt, habe ich ja gesagt, am Ende der Saison hoffe ich, dass wir in der Liga bleiben, dass wir uns stabilisiert haben, dass St. Pauli mindestens 15er wird. Und sage ich auch nochmal, auch wenn die St. Pauli anders nicht hören wollen, ich würde mich freuen, wenn der HSV wieder aufsteigt und wir wirklich diese Derbys wieder in der Bundesliga haben, weil das macht die Bundesliga aus.
Ja, mit den ersten beiden Wünschen können wahrscheinlich alle Fans des FC St. Pauli gut leben. Mit dem dritten vermute ich nicht ganz alle, aber vielleicht doch einige. Dann gibt es zumindest noch ein weiteres Nordduell in der kommenden Saison. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielen Dank für die Zeit und die Einschätzung. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, sehr gern. Na, ich freue mich auf Samstag. Danke.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, lieber Thomas. Und wir hören uns im Millern Talk schon in der kommenden Woche wieder vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, mit dem das aufregende, wirklich aufregende Fußballjahr 2024 für den FC St. Pauli enden wird. Denkt daran, dass ihr den Millern Talk wie alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts auch kostenlos abonnieren könnt. Ihr werdet dann immer sofort informiert, wenn eine neue Folge online ist. Tschüss und bis nächste Woche.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.